Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es wäre schon extrem unpraktisch, wenn das Druckerpapier, das die meisten von uns ja regelmäßig brauchen, keine einheitliche Größe hätte. Die hat es. Das beliebteste ist DIN A4. Es gibt noch andere, DIN A0 bis DIN A6 insgesamt. Und all das wurde vor 100 Jahren so festgelegt. Aber es ist inzwischen eine von nur ungefähr 34.500 Normen, die allein nur das Deutsche Institut für Normung festgelegt hat. Und es gibt noch andere auf EU-Ebene und es gibt dann natürlich auch noch eine völlig andere Form der Normen, die gesellschaftliche Norm nämlich. Und über die Liebe der Deutschen zu Normen sprechen wir deshalb heute mit Paula Diehl. Sie ist Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Kiel. Schönen guten Morgen, Frau Diehl.
Ja, guten Morgen.
Würden Sie dem, was ich jetzt so fröhlich ohne Erklärung behauptet habe, überhaupt zustimmen, dass man in Deutschland eine gewisse Liebe, eine gewisse Neigung zur Norm hat?
Also ein bisschen schon. Es gibt in Deutschland schon der Versuch, alles unter Kontrolle zu bringen, auch wenn das nicht immer klappt. Aber Normen sind und vor allem die Normierung von Gegenständen sind Versuche, Dinge unter Kontrolle zu kommen. Aber sie fangen historisch viel früher an. Also man hatte schon Maßengewichte bei den Römern und dann ganz stark bei Ludwig der 14. Dezentralisierung des Staates haben ganz viele mit ganz viele Dinge, Gegenstände normiert, um ein besseres logistisch zu erreichen, um eine bessere Kontrolle des Staates zu erreichen. Das heißt, Normierung von Gegenständen haben immer mit Produktionslogistiken zu tun. Deswegen kriegen sie einen Schub im Kapitalismus, aber auch mit Kontrolle des Staates zu tun. Das lässt sich dann alles besser handeln und kontrollieren.
Ist interessant, das erinnert mich daran auch zum Beispiel, dass das Urmeter liegt ja immer noch in Paris, also das metrische System, weil Sie Ludwig den 14. erwähnt haben, das metrische System ist ja eigentlich was Französisches, genau, vom Ursprung her. Aber es ist interessant, wenn Sie sagen Kontrolle des Staates, das heißt, es geht ja bei solchen Sachen auch darum, zum Beispiel wenn man Steuern einnehmen will, Handel wirklich genau zu überprüfen, dass alles richtig läuft.
Ja, natürlich. Und es gibt auch, die Kontrolle des Staates ist nicht nur negativ in der Hinsicht, dass es unsere Freiheit begrenzt. Es hat auch eine positive Seite, nämlich es lässt sich alles viel besser gemeinsam regeln. Also wenn wir gemeinsame Normen haben, müssen wir uns nicht darüber verständigen, welches Gewicht benutzen wir jetzt auf dem Markt und was ist der Preis dafür, sondern das ist für alle gleich. Und das hat natürlich auch mit der Europäischen Union noch einen starken Schub bekommen. Das Beispiel von der geraden Gurke wird immer wieder gegeben, führt dazu, dass es auch teilweise zu viel Kontrolle über Gegenstände kommt. Das sind immerhin andere Art der Kontrolle als zum Beispiel sozialen oder politischen Normen.
Aber das ist ja interessant. Also was Sie jetzt soziale und politische Normen nennen, ich würde vielleicht einfach ein bisschen allgemeiner von gesellschaftlichen Normen reden. Wie entstehen die denn eigentlich? Ich meine, da gibt es ja kein Institut, das das festlegt.
Nee, aber es gibt tatsächlich auch politische und soziale Regulierung. Also die entstehen in Auseinandersetzung. Die sind auch Instrumente der sozialen Regulierung des Lebens. Also man hat damit auch die Gestaltung von informellen bis formellen Codes, wie man sich zu verhalten hat und auch Erwartungshaltungen. Und diese sind immer Gegenstände der Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft. Teilweise werden sie sogar staatlich reglementiert. Und das Interessante hier ist, es gibt Gegenstände, die zwischen den Normierungen von logistischer Weise bis zur sozialen Verhalten gehen, zum Beispiel Kleider. Kleider sind Gegenstände, die genau dazwischen liegen. Im französischen Hof, nochmal als ein super Beispiel, hatte man die Kleider so reglementiert, dass man genau die Hierarchie sehen können. Und Ähnliches können wir auch mit der Reglementierung von Kleider von Frauen, zum Beispiel bei den Talibanen, wo man dann durch die Reglementierung eines Gegenstandes auch ein soziales Verhalten reglementieren kann.
Das heißt, das sind dann so Dinge, gerade die Bekleidung, das ist dann eigentlich grundsätzlich negativ, weil man zum einen Leuten gewisse Freiheiten nicht mehr nimmt, aber B ja auch schlicht sagt, wenn du nicht so aussiehst, dann gehörst du auch nicht dazu.
Ja, und das ist aber teilweise auch etwas, was innerhalb der Gesellschaft entsteht. Und das heißt, die Gesellschaft ringt selbst um die Normen und Erwartungen, die sie haben. Beispiel der Kleider, Minirock in den 70er Jahren war ein Zeichen von Protest von Frauen für mehr Freiheit. Heute bedeuten sie das nicht mehr, weil es sich normalisiert hat. Es spielt keine Rolle mehr, ob man einen Minirock trägt oder nicht. Es geht aber weiter auf Erwartungen für die Politik, auf politische Prinzipien, auf soziokulturellen Normen des Umgangs und so weiter. Also das heißt, wir sind ständig dabei, über Normen zu verhandeln, in unserem alltäglichen Auseinandersetzung, aber auch in den politischen Auseinandersetzungen.
Aber haben sich nicht gerade in politischen Auseinandersetzungen Normen verschoben? Also wenn ich an Politiker wie Donald Trump, an Orban in Ungarn, auch noch an viele andere denke, Bolsonaro in Brasilien, aber auch einige europäische, dann hat sich doch die Norm dafür, was und wie ein Regierungspolitiker sagt, verändert.
Ja, das hat sich vor allem in den letzten 10 Jahren extrem verschoben. Kolleginnen aus Österreich, die diesen Prozess, der viel früher in Österreich stattgefunden hat, begleitet hatten, sprechen von einer Normalisierung von Rechtspopulismus / Rechtsextremismus. Ich würde auch diese Beobachtung folgen mit unterschiedlichen Auslegungen auf verschiedene Länder. Aber de facto sehen wir im politischen Diskurs immer weiter eine Verschiebung nach rechts, und zwar auf antidemokratischen Selbstverständlichkeiten. Bestimmte Dinge, die man früher nicht gesagt hatte, sind es jetzt immer häufiger der Fall. Es gibt aber auch innerhalb der Gesellschaft die Auseinandersetzung darüber, weil das Sagbare auch darüber entscheidet, was danach akzeptiert wird und nicht. Und deswegen gibt es auch diese Auseinandersetzung, darf man bestimmte diskriminierende Worte benutzen oder nicht? Darf man bestimmte Personen ausschließen aus dem Diskurs oder nicht? Das sind alles Auseinandersetzungen, die um diese Verschiebung jetzt stattfinden. Ob das so bleibt oder nicht, hängt ein bisschen von der Gesellschaft und von der Politik ab.
Was anderes finde ich, glaube ich, hängt auch von der Gesellschaft und der Politik ab. Wenn man Normen hat, dann ist ja auch die Frage, an was die sich orientieren. Ich meine, wenn man den Ursprung des Wortes nehmen, könnte man fragen, was gilt als normal? Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel rein, wissenschaftliches streng genommen, Pharmazeutik. Medikamente werden oft in vielen Phasen nur an Männern getestet und ihre Wirksamkeit und die Menge der Wirkstoffe ist auf Männer zugeschnitten. Lässt man jetzt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung grundsätzlich weg. Und da reden wir jetzt nur über Männer und Frauen. Unsere Gesellschaft wird ja vielfältiger, diverser. Also ist auch das ein Problem, wenn man Normen hat, die sich eigentlich an einer Form von Gesellschaft orientieren, die wir so hatten oder nicht, aber auf jeden Fall heute nicht mehr haben?
Ja, da sprechen Sie was ganz Zentrales in unserer demokratischen Gesellschaft heute, nämlich der Zugang zu Gleichheit in der Verwirklichung. Die Demokratie seit dem 18. Jahrhundert mit den Revolutionen proklamiert die Gleichheit von allen Menschen. De facto aber hat sie sich am Anfang auf einen bestimmten Typus orientiert. Also der weiße, gebildete, wohlhabende Mann sollte stellvertretend für alle stehen. Das funktioniert nicht so ganz, weil man dann die Vorstellung von Bürger, und das sage ich jetzt bewusst männlich, auf einen bestimmten Typus konzentriert und alle anderen Personen, die dieser Norm nicht entsprechen, im Grunde außer Acht lassen. Das hat sich langsam verändert. Es gibt immer wieder Kämpfe innerhalb der Gesellschaft um diese Disparität zwischen dem, was geglaubt wird und versprochen wird in der Demokratie, nämlich dass alle gleich sind, und dem, was wir verwirklichen. Es ist immer eine Kluft dazwischen, und die Demokratie zeigt eine Geschichte, in der wir versuchen, diese Kluft zu minimieren. Das heißt, wir entdecken, dass wir immer mehr, dass wir Leute ausschließen und diese und arbeiten gegen diesen Ausschluss. Und deswegen ist es ja, wenn wir heute den Umgang mit Homosexuellen zum Beispiel sehen, sehen wir, dass das war sogar kriminalisiert. Und heute ist ein Recht, dass eine homosexuelle Person, und wir sprechen jetzt sogar von Transgender-Personen, das ist eine neue Kategorie, dass wir erkannt haben, was dazu gehört, dass sie dann die gleichen Rechte haben sollen. Und das mit der medizinischen Testung von Medikamenten bei Männern hat es auch tatsächlich zu erheblichen gesundheitlichen Problemen bei Frauen geführt, ja, weil natürlich der Körper anders funktioniert. Das haben die Medizinerinnen inzwischen schon gemerkt, und das wird jetzt anders gemacht. Aber das zeigt schon, in welchem Grad Bedürfnisse von unterschiedlichen Gruppen dann ausgeschlossen werden, weil wir dann nach einer bestimmten Vorstellung von dem Bürger, und da sage ich wieder bewusst männlich, arbeiten.
Paula Diehl, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Kiel im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.